Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Das hier, das ist ein Song vom Superstar Nija. Ja, wenn Ihnen das jetzt gar nichts sagt, wenn Sie noch nie von Nija gehört haben, das ist total okay. Nija ist nämlich fiktiv. Das ist eine Figur aus der neuen Serie Swarm, in der geht es um einen Superfan dieser Sängerin. Und dieser Fan, diese Frau, die geht sogar so weit, Menschen, die keine Fans von Nija sind, umzubringen. Und Billie Eilish spielt auch noch mit in der Serie. Es passiert also einiges. Gucken wir uns gleich genauer an. Es gibt ein neues Herrenmagazin auf dem Markt. Das heißt, so ganz neu ist es eigentlich nicht. Es lag lange als Stilbeigabe für den Mann, vorher schon der Frauenzeitschrift Madame bei. Dementsprechend heißt dieses Herrenmagazin auch Monsieur. Beide Zeitschriften operieren im Luxussegment, also was zum Beispiel die Zielgruppe für die Anzeigen betrifft. Und die Zeitschrift Monsieur, sie sagt von sich selber, sie sei für Männer ab 45 Jahren mit klarem Wertekanon kultiviert, weltoffen, liberal. Jetzt ist Monsieur also diese Zeitung als alleinstehendes Heft im Kiosk zu haben. Kleineres Format als bei der Madame und auf dem Titel ist Robert Habeck. Mein Kollege Hartwig Fenz hat sich die neue Monsieur für uns schon angeguckt. Hartwig, für welche Männer ist denn dieses Heft?
Ich dachte schon gerade, du würdest mich mit Monsieur Hartwig Fenz anmoderieren.
Monsieur Hartwig Fenz, für welche Männer ist dieses
aber
Heft?
Aber im Ernst, laut der Selbstauskunft von Monsieur ist das für Männer, die eigentlich keine Männermagazine lesen und außerdem zeitgemäßen Luxus zu schätzen wissen. Das umreißt eigentlich die Message ganz gut. Da werden nachdenkliche Männer angesprochen. Sozusagen das Gegenteil von denen, für die Grillen so das Zentrum der Männlichkeit ist. Mhm. Und für die gibt es ja auch andere Zeitschriften, so wie GQ oder beim Grillen Beef oder den Playboy, ganz klassisch. Und wenn wir da schon beim Playboy sind, dann fällt überhaupt auf, dass Frauen überhaupt keine Rolle spielen. Nicht als Objekte oder Sexobjekte und gar nicht für Nacktfotos, schon gar nicht. Dafür gibt es einen Text über Sextoys für Männer. Die sind nämlich jetzt auch stylisch. So wie bei den Frauen eben auch. Und der Autor macht dann einen Selbsttest mit einem neuartigen Masturbations-Style-Tool und der weiß hinterher, Zitat, ich erlebe etwas, das sich mit dem weiblichen Orgasmus vergleichen lässt.
Ja, das ist ja interessant. Gehen wir mal rüber zum Titelthema Robert Habeck. Da gibt es dann wahrscheinlich Interview, oder?
Nee, natürlich nicht. Und wenn ich jetzt natürlich sage, dann nur, weil ich das Heft ja vorher schon durchgeschaut habe, da ist nämlich der Ball ganz, ganz flach. Mhm. Vielleicht auch, weil der neue Mann das ja tut, der nachdenkliche Mann, der nicht immer im Vordergrund stehen will, sondern so ein bisschen zurücksteckt. Jedenfalls bescheidet man sich mit dem Aufwand, den Kosten, auch der Originalität. Und dann schreibt man eben so einen Habeck-Text, wie vor 5 Jahren so ein Habeck-Text gelesen worden hätte werden können. Reden wir also nicht über Politik, reden wir über einen Mann, der zufällig auch Politiker ist und der Schriftsteller war und empfindsam und ein Talent zur Sensibilität hat. Mhm. Und dann gibt es noch eine Winzigkeit im Sinne der Männermagazinhaftigkeit. Da heißt es, er ist ja doch ein Kerl. Frauen sagen, er habe was. Also so einen Text hat dann der Autor tatsächlich in seine Tastatur gehackt. Und ein Zitat noch, wenn du mich lässt.
Gerne.
Wenn ihm sein Hemd aus der Hose rutscht, sieht das nicht peinlich aus, sondern lässig. Wenn er sich die Ärmel hochkrempelt, sieht das nach rechtschaffendem Anpacken aus, nicht nach Wärmeabfuhr. Die Hände steckt er so in die Hosentaschen, dass die Daumen offensiv rausgucken. So macht es, also Obama macht es auch so. Jetzt noch einen ganz kleinen, dann höre ich auf. Die Ärmel umgeschlagen, der Wüstenwind spielt in Schlips und Haarspitzen. Die Augen hat er gegen die ewig anbrandende arabische Sonne zusammengekniffen. So erklärt er den für einen grünen, entwürdigenden Deal mit dem Emir.
Also aus deiner Begeisterung für diese Zitate trieft ja jetzt die Ironie. Wie weit zieht sich dieser Ton denn durch das Heft? Also sind die Texte alle in dem Stil geschrieben?
Ja, soweit ich sie gelesen habe, ragen die jetzt nicht wirklich darüber hinaus. Ich bin ja selber nicht unbedingt Kunde von Männermagazinen. Ich lese die schon mal, aber im Wartezimmer, sagen wir mal, um mal zu gucken, was jetzt an heißem Scheiß oder Glamour oder wie auch immer von der Konsumindustrie so an mich herangetragen werden soll. Und da muss ich sagen, das ist eine einzige Enttäuschung. Da gibt's dann so Produktpräsentationen mit so einem Text, bei dem auf Steve McQueen verwiesen wird, der die Trailmaster Motorradjacke zur Ikone gemacht hat, unzertrennlich mit dem Gefühl von Freiheit, Abenteuerlust, Rebellentum verbunden. Mm. Oder ein anderes Produkt, Luxushotel in Südafrika. Das dann der Direktor Global Diversity und Inclusion des Soho Houses empfiehlt, also diesem Luxus-Ding für Celebrities. Total abgedroschen und bocklos und bar jeder Hotness, Flashigkeit. Und ich frage mich auch, was an mir und unserer Zielgruppe so öde ist, dass man sowas uns heranbieten möchte.
Aber wenn du jetzt sagst, man bietet da Ödnis an, hast du das Gefühl, da wurde Potenzial verspielt und man hätte aus dem vielleicht auch ein gutes Männermagazin machen können?
Ja, also wenn man Männermagazine für irgendwas Unverzichtbares hält, würde ich schon sagen, das ist was, ist schon was verteicht worden. Also wenn ich mir so überlege, was der Playboy für stilbildende Geschichten journalistisch gemacht hat, auch trotz seiner Objektivierung von Frauen und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich mal überlegen könnte, was als neues Männlichkeitsbild so gehen könnte in allen möglichen Zeiten von Gender-Fragen, Gender-Anpassungen der Diskurse etc. Und man liest dann dieses Heft und dann denkt man sich, was da für ein aktualisiertes Männerbild rübergebracht werden soll. Das fühlt sich einfach schon unheimlich alt an.
Hartwig Fans hat für uns das neue Herrenmagazin Monsieur gelesen. Zielgruppe ist der kultivierte Mann ab 45 und den Kollegen hat das Herrenmagazin leider nicht überzeugt. Trotzdem vielen, vielen Dank dir für das Gespräch. Wissen Sie, was der Beehive ist? Also mit Y in der Mitte. Das ist die Fan-Community von Beyoncé, spricht sich wie das englische Wort für Bienenstock. Und das ist nicht nur ein Wortspiel, das zeigt auch, wie diese Fankultur sich zum Teil versteht. Oben Beyoncé eben als Queen Bee, als Bienenkönigin und unten das treue Volk gewissermaßen, die Gemeinschaft, die auch mal stechen kann und Beyoncé zum Beispiel online verteidigt. Mit genau diesem Verhältnis von Fans zum Superstar spielt jetzt die neue fiktive Serie Swarm bei Amazon Prime. Geht um eine junge Frau, Fan der fiktiven Sängerin Nija, angelehnt an Beyoncé. Und diese Serie, die beginnt mit einem Song dieses Superstars mit Big World. Big girls, big world, we be living it up. We be living it up. Big girls, big world, we be living it up. We be living it up. Mein Kollege Matthias Dell hat die Serie Swarm für uns schon gesehen. Erzähl doch nochmal genauer, worum es geht.
Also um eine junge Frau, wie gesagt, namens Dre von Andrea, gespielt von Dominik Fischbeck. Die lebt zusammen mit ihrer Schwester Ree von Marissa in Houston und hat sonst nicht viel Kontakt, unbefriedigende Jobs, keine Beziehungen, keinen Sex. Und genau, sie schwärmt eben für diese fiktive Sängerin Nija und die Serie beginnt damit, wie sie sich mit einer Credit Card Tickets für $1,800 für ein Konzert kauft. Ja. Und dann handelt es die ganze Zeit davon, dass Dre, nachdem nämlich ihre Schwester sich umgebracht hat wegen einer unglücklichen Liebesbeziehung, dass sie anfängt, andere Leute umzubringen. Und zwar solche, die keine Fans von Nija sind und ihre Bewunderung nicht teilen.
Da ist die Handlung gerade schnell eskaliert. Das klingt total blutrünstig und gewalttätig, wenn es um eine Serienkillerin geht. Wie erzählt Swarm denn diese Morde? Also was würdest du sagen, ist das für ein Genre?
Das ist so eine hybride Form. Die Macher sind Donald Glover und Janine Neighbors. Und Glover hat ja auch bei seiner Serie Atlanta schon damit gespielt, solche Formen zu kombinieren. Also zu großen Teilen kann man sagen, ist Swarm eine Horrorkomödie, was so ein bisschen merkwürdig klingt, aber eben funktioniert, weil das Unheimliche und das Grauenhafte eben verbunden sind mit Komik und damit relativ bruchlos ineinander übergehen. Also nichts mit Spinnenweben oder knarzenden Türen, sondern der Horror ist hier so Ausdruck dieser Einsamkeit und Ungebundenheit von der Hauptfigur, die dann ihr Weltverhältnis nicht anders bearbeitet bekommt. Also im Prinzip könnte man sagen, ist Dre eine Frau, die es nicht schafft, erwachsen zu werden, ihr Leben zu finden und deshalb in diesem teenagerhaften Bewunderungsgebundensein an den Superstar festhängt und weiter dafür schwärmt. Und wie Dominik Fischbeck das spielt, das ist schon toll, weil die so ganz zurückgenommen ist. In einem europäischen Autorenfilm, sagen wir französisch oder belgisch, wäre es wahrscheinlich so eine ganz trockene Beobachtung einer dissoziierten, einsamen Figur ohne die Gewalt und den Horror, den es in Amerika eben immer dazu gibt.
Jetzt ist ja eine schwarze Frau als Serienmörderin eine Figur, die nicht besonders häufig vorkommt. Wie erzählt denn diese Serie das?
Ich glaube, das ist aber der Hauptpunkt, dass die Serie das mal erzählt. Lustigerweise haben die in Interviews erzählt, dass der Film von Michael Haneke, die Klavierspielerin, so ein Vorbild gewesen ist. Da haben wir Isabelle Huppert in dieser Jelinek-Verfilmung, haben eine Frau, die sehr kalt ist, ein schwieriges Mutterverhältnis hat und auch irgendwie sadistisch ist und bösartig. Und diese ganzen Sachen werden jetzt praktisch übersetzt oder angewendet auf so eine Figur, der man das eigentlich nicht zutraut. Und das Spannende ist auch noch, dass man irgendwann heißt es auch, das ist jemand, der durchs Raster fällt, also eine Figur, die man übersehen wird. Schwarze Frauen sind tendenziell Figuren, die übersehen werden und deswegen praktisch wird jetzt ein neues Rollenfeld da erobert, wenn man so will, und das eben ausgespielt und das ist eben dann auch praktisch eine Freiheit, das zu tun und man sieht auch darum, die weißen Figuren sind eigentlich eher so ein bisschen deppert oder sowas, die sind manchmal zu nah dran, wollen irgendwie falsch helfen. Einmal landet sie auch in der Kommune, so eine Wellness-Kommune, wo dann irgendwie die Frauen auch schwierige psychische Verhältnisse haben und da ist so ein bisschen die Guru-Frau Eva, gespielt von Billie Eilish, aber das ist dann auch wieder nur ein Moment, wo das dann weitergeht und Andrea, die unter falschem Namen da durchreist, zur nächsten Station ihrer Reise.
Und das ist dann ja irgendwie auch schon der Kommentar auf die Figur, ne? Dass diese Taten unentdeckt bleiben, weil diese Figur übersehen wird, auch innerhalb der Serie.
So kann man das sagen, genau. Diese Folgenlosigkeit der Gewalt kann man so begründen, hat natürlich trotzdem so ein bisschen ein Problem, weil man denkt irgendwie, dass das so durchgeht, wie das die Figur registriert, ist auch ein bisschen merkwürdig natürlich.
Jetzt haben wir jetzt schon gesagt, dass diese fiktive Star Nija, dass das an Beyoncé erinnern soll. Woran merkt man das?
Naja, die sind ganz viele Ähnlichkeiten. Sie hat genauso wie Beyoncé so einen Freund, der auch Musik macht. Der heißt lustigerweise hier Caché, wie ein berühmter Film von Michael Haneke auch. Da merkt man auch die Anspielung. Es ist die Zeit 2017, in der Beyoncé ihre Zwillinge bekommen hat. Das wird hier auch gemacht, weil die Serie in dieser Zeit spielt. Und sie hat auch eine Schwester in der Serie, die ebenfalls Musik macht, wie bei der richtigen Beyoncé. Und es gibt auch ein Ereignis, das ist die Erstbegegnung zwischen Dre und der Nija, wo Dre sie dann beißt. Und das geht zurück auf einen Vorfall, den es tatsächlich auch bei Beyoncé gegeben haben soll. Das ist ein ganz schönes Motiv, muss man auch sagen, weil immer wenn sie getötet hat, dann hat sie Hunger und isst vor allen Dingen Fastfood. Also irgendwie ist dieser Hunger auch ein Symbol für das, was alles fehlt im Leben.
Hunger auf den Star und Hunger auf Fastfood. Worüber ich gerne noch reden würde, ist die 6. Folge von den 7 Folgen. Die fällt nämlich total aus dem Rahmen. Da sind wir auf einmal in einer fiktiven True-Crime-Doku und da begleiten wir dann eine Kommissarin, die unsere Serienmörderin jagt.
My name's Major Loretta Green and I'm a detective with the Memphis Police Department. Detective work isn't just a job. It's a calling. If it ain't in you, you'll end up burning out. So you have to really want something out of it. It's like motherhood. It's not always fun. It's a calling.
Ja, das ist eine ganz tolle Figur, die fällt total aus dem Rahmen. Heather Sims spielt diese Frau, man hat auch diese tolle Lache gerade gehört. Die hat sowas abgezocktes Selbstbewusstsein, dann wird sie vorgestellt als die Mutter, die sagt, irgendwie die Arbeit, die Detektivarbeit ist für mich wie Mutterschaft. Man muss sich halt kümmern, man muss seine Fälle so pflegen wie die eigenen Kinder. Es ist irgendwie auf der einen Seite komisch und auf der anderen Seite bringt das ganz viel, weil es plötzlich diese Kriminalgeschichte zusammenbindet, so als ob die Serie sich selbst praktisch retten wollen würde durch jetzt eine Ermittlerin, die so wie so ein Deus Ex Machina da hinkommt und diese ganze Offenheit und Wahrheit löst. Und gleichzeitig kann man sagen, diese Loretta Green ist eine andere Figur von schwarzer Weiblichkeit, von Rollenmodellen, als es die Andrea Green ist. Lustigerweise heißt die nämlich auch so. Das ist also wirklich ein ganz toller Auftritt, der vor allen Dingen dann auch eben so irre ist. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, da kommt plötzlich in diese fiktive Serie ein Doku-Element rein, was so tut, als ob das richtige Leben sei, von dem der Rest drumherum.
Und es steht ja auch vorne bei den anderen Folgen, aber das ist nicht fiktiv. Was natürlich auch voll verwirrend ist, weil da steht, das ist nicht fiktiv, sondern es ist so krass überproduziert und natürlich ist es fiktiv. Und dann dieser Bruch.
Genau, das ist das Interessante. Bei den fiktiven Sachen steht davor, es sei echt irgendwie. Und dann kommt das vermeintlich Echte, was aber auch nur eine gut gemachte Mockumentary ist. Und was so toll ist an dieser ja auch nicht so häufigen Ermittlerfigur, einer schwarzen Ermittlerfigur, ist eben, dass die so ganz tolle Momente hat, wo dann wiederum, was sonst umgekehrt immer ist, der weiße Sheriff da zum Beispiel, mit dem sie so einen Tatort begeht und wie sie dann eben der Serienmörderin auf die Spur kommt, der steht dann nur so rum wie so eine Staffage am Rand und gibt die Keywords. Und sie ist halt viel, viel fitter und viel genauer und denkt viel klüger nach, weil sie auch den Fall besser versteht.
Wie ist denn jetzt alles zusammen dein Fazit? Muss man es vorher gesehen haben?
Also ich würde sagen, ein bisschen zwiespältig, weil man hat natürlich, man sieht auf der einen Seite, dass Glover und Neighbors ganz viel können und dieses spielende Wechseln der Genres und Formen und Schauspielerinnen sind alle toll, muss man sagen, nicht nur Dominik Fischbeck. Also die Serie kann sehr viel, aber man würde fast sagen, sie kann so viel, dass sie sich nicht für was richtig entscheidet. Es bleibt so ein bisschen vage und in der Luft, was jetzt genau, wo sie genau hin will und was die Sache noch so ein bisschen schal macht, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist, dass dann praktisch bei dieser schwarzen Bösewichtfrau am Ende auch noch eine Transition angedeutet wird oder beziehungsweise vorkommt. Und das ist ein Moment, wo man dann irgendwie denkt, wenn man jetzt sagt, es müssen schwarze Figuren auch andere Rollen spielen können, ist so, dass die muffigste Konvention des Kinos, man kennt es aus der Schweigen der Lämmer oder sowas, dass eben eine Person, die sich über ihre eigene Geschlechterperformance nicht so richtig klar ist oder sowas, dass die dann irgendwie das ausagieren muss in Mord und Verheerung. Also das wäre so ein Punkt, der dann am Ende so ein bisschen offen bleibt, vage bleibt, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist.
Vielen Dank, Matthias Dell. Der hat die Serie Swarm für uns geguckt, hat 7 Folgen, läuft bei Amazon Prime.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Träger der Grimme-Preise 2023 stehen fest. Die Gewinnerinnen und Gewinner zeigten die Vielfalt und Innovationskraft des deutschen Fernsehens, so das Grimme-Institut in Marl. Einer der Preisträger ist Tim Melzer mit seiner Vox-Serie zum Schwarzwälder Hirsch. Friederike Müllender.
Die Serie begleitet den Fernsehkoch dabei, wie er jungen Menschen mit Down-Syndrom in nur 2 Monaten dazu befähigen will, ein Restaurant alleine zu leiten, sowohl in der Küche als auch im Service. Der Grimme-Preis für besondere journalistische Leistungen geht an die Redaktion von Kontraste für ihre kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus. Schauspielerin Marin Kreumann erhält in diesem Jahr die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mit ihrem Schaffen und ihrer Persönlichkeit habe sie einen wesentlichen Beitrag zur Auflösung weiblicher Stereotypen in den Medien geleistet.
Insgesamt wurden 16 Grimme-Auszeichnungen und 3 Sonderpreise vergeben. Im Bereich Fiktion wurde neben der ZDF-Produktion Die Wannsee-Konferenz unter anderem die Netflix-Serie Cleo geehrt. Die 59. Grimme-Preisverleihung findet am 21. April im Theater von Marl statt. Das Wiener Leopold-Museum hat 15 Werke bekannter Künstler schiefgehängt, um damit auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam zu machen. Bilder von Egon Schiele, Gustav Klimt, Gustave Courbet und anderen wurden um die Gradwerte gedreht, um welche die Temperaturen an den gemalten Orten, etwa der Attersee-Region, den Voralpen oder der Atlantikküste, ansteigen könnten. Im November hatten Klimaaktivisten ein mit Glas geschütztes Klimt-Bild im Leopold-Museum mit Öl beschüttet und sich an das Schutzglas geklebt. Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger kritisierte die Aktion damals als kontraproduktiv. Im vergangenen Jahr sind weltweit 115 Fälle von Übergriffen auf Schriftsteller und Autoren registriert worden. Die Autorenvereinigung PEN veröffentlichte in Darmstadt ihre sogenannte Case List 2022, die Schikanen, Gewalt, Verhaftung, Folter und Tod aufführt. Repressionen wurden beispielsweise aus Bahrain, Ägypten, China oder Simbabwe berichtet. Für Journalisten auf dem amerikanischen Kontinent sei 2022 das gefährlichste der letzten 24 Jahre gewesen, so das PEN-Zentrum. Dort seien 31 Journalisten umgebracht worden und damit fast die Hälfte der weltweit Getöteten. Die Skepsis gegenüber politischen Nachrichten in den öffentlich-rechtlichen Medien hat in letzter Zeit zugenommen. Eine deutliche Mehrheit hält diese Berichterstattung aber weiterhin für glaubwürdig. Das ist das Ergebnis einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. So seien zum Jahreswechsel 2019/20 noch 78% der Ansicht gewesen, die Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Medien seien alles in allem glaubwürdig. Zum Jahreswechsel 2022/23 gaben das nur noch 70% an. Unterschiede gibt es demnach auch zwischen Ost und West. Während 73% der Westdeutschen die Nachrichten für glaubwürdig hielten, treffe dies nur noch auf 58% der Ostdeutschen zu, heißt es in der Studie.
Ich als Serienfan bin jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt. Am Freitag erscheint nämlich die neue Staffel Yellowjackets. Die erste Staffel hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine Mystery-Serie, geht um ein Highschool-Fußballteam, das in der Wildnis abstürzt, in den 90ern. Das ist der eine Teil der Handlung. Und Jahrzehnte später, da sind wir dann bei den gleichen Frauen oder bei ein paar der gleichen Frauen jetzt als Erwachsene. Was wir aber nicht wissen, wie sind sie zurück in die Zivilisation gekommen? Wer hat eigentlich alles überlebt? Und was wir auch nicht wissen ist, was mussten sie dafür tun?
The truth is, the plane crashed. A bunch of my friends died. And then the rest of us starved and scavenged and prayed until they finally found us.
I think we both know there's more to it than that.
Dramatische Trailertöne. Unser Serienkritiker Daniel Eschkötter hat die neuen Folgen Yellowjackets für uns jetzt schon gesehen. Und am Ende der ersten Staffel hat man ja einfach wirklich sehr, sehr, sehr viele ungeklärte Fragen. Daniel, wie knüpft die zweite Staffel da jetzt an die Handlung der ersten Staffel an?
Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass Yellowjackets eigentlich zwei Serien in einer sind. Oder mindestens, muss man inzwischen fast sagen. Also einmal eben so eine Highschool-Coming-of-Age-Survival-Serie mit okkulten Elementen. Also irgendwie Lost trifft Mean Girls, trifft Lord of the Flies mit Kannibalismus. Und die zweite Serie ist dann eher eine
Ungehört klingt das nach einer richtig wilden Mischung.
Ja, genau. Also das zeichnet
Ich weiß, wie gut es zusammenpasst. Aber
das zeichnet die Serie aus, dass es eine wilde Mischung ist. Und die Mischung wird irgendwie dadurch natürlich noch wilder, dass diese zweite Serie, wenn man davon reden will, also dass es zwei Serien in einer sind, dann eher eine Coming-of-Middle-Age-Serie ist. Und zwar dann eher eine Komödie mit Dramen und Thriller-Strängen. Und diese Stränge, die werden jetzt aber in der zweiten Staffel auseinandergezogen. Und dieses Auseinanderziehen ist dann schon vielleicht ein typisches zweite Staffelproblem von einer Serie, die halt ziemlich deutlich auf mehrere Staffeln hin angelegt ist. Also bei Yellowjackets werden das wohl 5 sein, wenn es jedenfalls nach den CreatorInnen Ashley Lyle und Bart Nickerson geht. Und die erste Staffel endete ja gleich mit mehreren großen Enthüllungen und Ereignissen. In der zweiten gibt es stattdessen jetzt nicht wenig Leerlauf und hingehalten werden und auch weiterhin eine sehr kalkulierte Unklarheit, wohin die Serie mit den Okkult-Horror- und Mystery-Elementen eigentlich will. Aber vor allem eben das Problem, dass die 4 Protagonistinnen der Gegenwartserzählung nun lange halt ihre eigenen Storylines bekommen und nicht mehr so zusammenspielen können und die Dynamik wird halt anders oder geht auch etwas verloren, kann man vielleicht sagen. Aber dadurch finde ich zumindest, dass erstens auch die Hinterbänklerinnen sozusagen aus dem Flugzeug dann mehr Konturen bekommen und zweitens weitere Überlebende in der Gegenwart eingeführt werden können, macht das nicht so wahnsinnig viel.
Und das macht ja neben natürlich diesen total spannenden Protagonistinnen, die wir als erwachsene Frauen dann begleiten mit all in auch zum Teil ganz lustigen Problemen. Daneben macht ja gerade dieses Mystery den Charme der Serie aus. Ne? Man weiß die ganze Zeit wenig. Da kommt der Kannibalismus ins Spiel. Eigentlich weiß man das aber nicht. Man weiß auch gar nicht, wer alles überlebt hat. Wir lernen ja so nach und nach mehr Überlebende kennen. Man weiß auch gar nicht genau, ob es Übernatürliches gibt in dieser Serienwelt. Hattest du jetzt beim Gucken, beim Fortschreiten dieser Handlung das Gefühl, es gibt da einen Plan? Also wissen die MacherInnen die Antworten auf all diese Fragen?
Ja, das ist ziemlich ambivalent und das hat auch immer die Vergleiche mit Lost wahrscheinlich provoziert. Also natürlich der Absturz, die okkulten Elemente, die Mystery-Aspekte und Lost ist am Ende ja schon wirklich ziemlich sozusagen auseinandergeflogen, also jedenfalls für viele Fans. Und da gibt es jetzt bei Yellowjackets natürlich auch schon irgendwie die Befürchtung, dass da bald die Luft oder die Antworten ausgehen könnten. Was Lost ja so besonders ausgezeichnet hat, also was Lost ja wirklich gut gemacht hat vielleicht lange, das war ja die Zeitebenen als eine eigene Art von Spezialeffekt richtig zu benutzen. Also für besondere Twists und die Serienforschung hat das dann auch erzählerische Spezialeffekte genannt. Und das gibt es bei Yellowjackets schon auch und Twists und versteckte Hinweise und Rätsel sowieso. Und das stimmt, was du eben sagtest. Also das hat die Serie gerade auch online so erfolgreich gemacht. Also da gibt es wirklich unzählige Reddit-Threads, Videoanalysen und so weiter, um jeden Hinweis auf die okkulten Mächte, auf mögliche weitere Überlebende und andere Handlungselemente zu sammeln und Fantheorien zu diskutieren. Diese Art von Fanverhalten, im Englischen heißt das auch manchmal übrigens Forensic Fandom, Die wird in der aktuellen Staffel dann im Grunde parodiert eigentlich, weil die von Christina Ricci gespielte, ja vorsichtig gesagt, sehr schräge True-Crime-Fanatikerin und Bürgerdetektivin Misty, die für sich das Sick in Forensic ganz affirmativ in Anspruch nimmt.
Also das ist krank in Forensic,
genau.
Ja.
Also weil Misty das Abgründige solcher Privatinvestigationen und Obsessionen ziemlich eindrucksvoll vorführt und dann übrigens Elijah Wood, also noch einen weiteren Star, an die Seite gestellt bekommt für so Privatinvestigationen.
Das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir mal über den Cast sprechen, weil die Serie hat ja einen unglaublich guten Cast. Also zum Teil irgendwie so Leute wie Christina Ricci, Elijah Wood, Juliette Lewis, auch Melanie Lynskey, die irgendwie ihre Berühmtheit spielt da mit rein. Also das sind zum Teil Leute, die selber in den 90ern sehr bekannt waren. Die Serie spielt ja zum Teil in den 90ern. Und die alten und jungen Versionen sehen sich halt alle unglaublich ähnlich.
Ja. Ja, das hat nochmal so ein ganz eigenes, sozusagen forensisches Fanverhalten produziert, ne, in der ersten Staffel, dass sich dann viele Leute ausgemalt haben, wer könnte denn in der zweiten Staffel wiederum noch nicht aufgetauchte, also in der Gegenwart aufgetauchte Überlebende spielen. Und da gab es auch einige Sachen, die dann irgendwie entweder erfüllt wurden sozusagen von den Macherinnen oder die sich bewahrheitet haben. Und ja, Christina Ricci ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür und die anderen auch, dass der zentrale Spezialeffekt, wenn man das nochmal nehmen will, von Yellow Jackets für mich wirklich fast das Casting ist. Mhm. Und dass das wirklich eine schöne Entscheidung ist, wie du gerade gesagt hast, mit Richie, Juliette Lewis und Melanie Lynskey, die hier wirklich besonders toll ist. Also drei genuine Ex-90er-Teenstars Frauen in den 40er spielen zu lassen, die dann halt sehr ambivalenten Ruhm erfahren haben, genau wie ihre Darstellerinnen auch, ne? Und die damit sehr unterschiedlich umgegangen sind. Und auch das von dir angesprochene Verhältnis von 90er-Teenagern und den erwachsenen Frauen, das wird durch das Casting dadurch schon sehr interessant, weil dann eine ganz eigene Spannung, also zumindest für mich gerade daraus entsteht, dass da jeweils zwei Figurenentwürfe einerseits miteinander zu verrechnen sind und trotzdem irgendwie autonom nebeneinander stehen. Also nicht nur wie in der 90er-Wildnis angelegt gewesen sein mag oder produziert wurde, was die Überlebenden nun heute sind, sondern dass das nicht alles in Traumatisierungen, in stringenter Figurenpsychologie oder ähnlichem aufgeht, sondern dass das einfach komplexe Verhältnisse sind.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, die sind unglaublich gut geschrieben, diese Figuren. Ne? Die sind so sehr profund und alles, was die machen, so drüber und so brutal, das natürlich in der Serie auch an manchen Stellen ist, ich kann das nachvollziehen.
Es sind einfach sehr viele Tonlagenshifts und gerade die Tonlagenshifts, die das Ganze irgendwie zu so einem Genre-Hybriden machen, machen es aber vielleicht sozusagen dann auch fast realistischer. Also weil das einfach sehr viele Serien in einer sind, so wie sehr viele Leben und Figuren eben in einer angelegt sind.
Nachdem wir jetzt beide schon ein paar Mal gesagt haben, wie gut wir diese Serie finden, wie gut ist denn die zweite Staffel? Würdest du die empfehlen, wenn man die erste gemocht hat?
Also ich kenne jetzt 6 von, ich glaube, 9 Folgen werden es dann sein. Und die Probleme habe ich ja schon ausgeführt. Aber bei aller Drastik, und drastisch ist das schon auch, und es wird auch noch ein bisschen drastischer jetzt in der zweiten Staffel, und bei allem Fanservice, den man jetzt in der zweiten Staffel stärker merkt, und den ganzen Genre-Konventionen, die ja im Übrigen auch sehr genießbar sind, ist da schon weiterhin eine sehr große Genauigkeit und Sorgfalt am Werk, finde ich. Gerade auch im Umgang mit diesen Figuren. Und irgendwie, wie eben angedeutet, lässt sich das sogar fast als eine tolle experimentelle Erzählanordnung über das Verhältnis von Teenage und sozusagen Middle Age schauen. Und mindestens das finde ich weiterhin ziemlich großartig.
Die zweite Staffel der Serie Yellow Jackets, Mystery-Serie über Schülerinnen, die in der Wildnis abstürzen, erscheint am Freitag bei Paramount Plus. Und Daniel Eschkötter hat die 9 Folgen für uns schon gesehen. Danke dir.
Ja, ich danke auch.
In Israel wird seit Wochen demonstriert. Das Land erlebt die größte Protestbewegung seiner Geschichte. Grund sind die Gesetzesvorhaben der Regierung, die unter anderem die Rolle des obersten Gerichtshofs beschränken will. Die Vorhaben betreffen aber auch massiv die Kultur in Israel. Und insbesondere in der Filmszene sieht man jetzt die Gefahr staatlicher Repressionen und auch die Gefahr von Zensur. Darüber hat Christian Berndt mit israelischen Filmschaffenden gesprochen.
Demokratia! Anlässlich des Besuches von Ministerpräsident Netanyahu demonstrierten in Berlin kürzlich Israelis gegen die rechte Regierung in ihrer Heimat. Mit dabei war die in Berlin lebende Regisseurin Yael Roveni. Den Rücktritt der Regierung zu erreichen, sagt sie, sei nur das erste Ziel. Danach müssten in Israel Debatten darüber beginnen, was für ein Land man sein wolle.
If that is not solved, we will continue becoming more and more similar to Iran.
Geschehe das nicht, werde Israel mehr und mehr wie der Iran. Eine der ersten Ideen der Regierung war es, sagt sie, den öffentlichen Rundfunk abzuschaffen. Der ist ein zentraler Finanzier des israelischen Films. Mit dem Vorhaben wolle die Regierung kritische Stimmen trockenlegen.
I'm very proud to be part of the Israeli filmmaker community.
Roveni ist stolz darauf, Teil der israelischen Film-Community zu sein, sagt sie. Die Filmschaffenden seien, was Kritik an der Regierung und ihrer Politik gegenüber den Palästinensern betrifft, die Speerspitze in Israel. Auch der israelische Regisseur Ophir Raoul Kreitzer, der vor einigen Jahren mit seinem Spielfilm The Cake Maker über eine deutsch-israelische queere Liebesgeschichte internationale Aufmerksamkeit erregte, schätzt die Filmszene seines Heimatlandes.
Ich denke, das ist eine der besten Filmszenen in der Welt, weil es hat sehr große Kreativität. Die Filme sind gemacht bei Menschen, die kommen aus sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen. Es ist eine sehr lebendige Szene, aber wir haben sehr, sehr wenig Geld.
Es sei, so Kreitzer, schon lange ein Problem, kritische Filme finanziert zu bekommen. Netanyahu sei schließlich jahrzehntelang Ministerpräsident gewesen.
Die neue Regierung gerade, es ist natürlich die extremste, die jemals war. Aber wir haben seit 15 Jahren schon die Regierung von der Recht fast. Das ist kein neues Problem. Das ist ein langer Prozess. Der passiert, würde ich sagen, seit 20 Jahren schon.
Kreitzer meint damit den Aufstieg von Rechten und Religiösen. Er fürchtet um Frauen- und Minderheitenrechte und kritisiert scharf die Politik gegenüber den Palästinensern. Wegen diesen Entwicklungen, meint Kreitzer, ist er schon vor 13 Jahren nach Berlin gezogen. Aber er dreht noch in Israel und bekommt dort die Stimmung unter Kollegen mit.
Es gibt sehr viele Leute, die überlegen, jetzt gerade das Land zu verlassen.
Darüber nachgedacht hat auch schon Eran Kulirin. Der Regisseur lebt in Tel Aviv und setzt sich in Filmen wie Let There Be Morning auch mit der israelischen Besatzung in den Palästinensergebieten auseinander.
What you do find out when you want to release the film, that the public discourse has turned so radically right-wing.
Man merkt, so Kulirin, wenn die Filme ins Kino kommen, wie sich der öffentliche Diskurs radikal nach rechts verschoben habe. Als kritischer Filmemacher werde man zum Vaterlandsverräter gestempelt. Mit der neuen Regierung sei diese Haltung nun amtlich. Der neue Kulturminister hatte angekündigt, künftig als Voraussetzung für die Förderung ein Bekenntnis von den Filmschaffenden zu verlangen, dass ihre Filme nicht dem Ansehen von Staat und Armee schaden werden.
So we came together around 100 film directors and we made the strike.
Etwa 100 Filmschaffende kamen zusammen und traten in Streik und tatsächlich wurde der Plan daraufhin gestoppt. Es war ein Erfolg, aber das lag auch daran, meint Kulirin, dass es ein konkretes Ziel gab. Viele Regierungsvorhaben seien hingegen undurchsichtig. In indirekten Drohungen sieht auch der israelische Regisseur Nadav Lapid das größte Problem. Die schlimmste Gefahr ist immer die Selbstzensur, sagt Lapid. Filme zu realisieren sei in Israel extrem schwierig und erfordere Kompromisse, ideale Bedingungen für Zensur. Lapid lebt in Paris. In seinem Spielfilm Synonyms, der 2019 auf der Berlinale den Goldenen Bären bekam, reflektiert er auch sein eigenes Verhältnis zu Israel.
I guess that also the fact that I have a son.
Die Geburt seines Sohnes, sagt Lapid, habe eine große Rolle gespielt bei seinem Entschluss, ins Ausland zu gehen. Denn in Israel geboren zu werden, bedeutet isoliert zu sein. Dieses Gefühl wollte er seinem Sohn ersparen. Aber auch Lapid dreht seine nächsten Filme in Israel. Zwar findet er den Protest gegen die Regierung wichtig, aber er kritisiert auch die Opposition.
I don't know another left wing on earth that is so obsessed with the importance of the military service.
Er kenne keine andere Linke in der Welt, sagt Lapid, die so besessen sei von Militärdienst und Patriotismus wie die israelische. Ihm fehle bei den Demonstrationen Kritik an der Besatzungspolitik. Arabische Israelis würden von diesem Diskurs zumeist ausgeschlossen. Für die Filmschaffenden ist klar, dass die Probleme Israels auch mit einem Sturz der Regierung nicht gelöst wären.
Israel will have to reinvent itself somehow.
Israel müsse sich danach quasi neu erfinden, meint Yael Roveni. Das würde wahrscheinlich auch wieder ganz neue Kräfte im israelischen Film freisetzen.
Christian Berndt hat mit Filmschaffenden aus Israel über Zensur und Angst vor staatlichen Repressionen gesprochen.